Ich bin Cosima Müller.
Ich bin Laura Wittinger.
Ich bin Laura Behrens.
Und ich bin Lisa Popp.
Und zusammen sind wir Montessori Talk, eure neue Plattform für alle interessanten Themen und Gespräche rund um die Montessori-Pädagogik. Euch erwarten neue Themen, spannende Gespräche mit Fachleuten, Expertinnen, Dozenten, aber auch mitten aus dem Leben mit Eltern und Alumnis. Wir freuen uns sehr darauf, mit euch die Montessori-Welt zu erkunden und den berühmten Blick über den Tellerrand zu werfen. Kommt mit und seid dabei, wenn es heißt Montessori Talk.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Montessori Talk. Diesmal mit dabei Laura und Nicole Hirschauer-Ost. Grüßt euch.
Hallo Laura.
Hallo.
Schön, dass ihr dabei seid. Wir haben heute ein ganz interessantes Thema. Etwas, worüber wir immer wieder sprechen, wir Kolleginnen untereinander. Und zwar haben wir den Titel gegeben, die Rolle des Erwachsenen. Das klingt vielleicht ein bisschen sperrig zunächst einmal, aber wir werden das jetzt genauer aufdröseln, worum es dabei geht und was Dr. Montessori auch diesbezüglich gemeint hat. Aber zunächst möchte ich Nicole bitten, dass du dich kurz vorstellst. Du warst ja noch nie bei einem Montessori-Talk mit dabei. Deswegen erzähl doch mal, wer du bist, was du so tust und wie du zu Montessori gekommen bist.
Ja, also zu Montessori gekommen bin ich schon in meiner Ausbildung zur Erzieherin. Also meine Grundausbildung ist Erzieherin. Mein Name ist Nicole Hirschauer-Ost. Und da ist es aber nicht bei geblieben. Das wäre ja zu einfach. Ich habe dann mich weitergebildet zur Heilpädagogin und habe ab dem Zeitpunkt, in dem ich zum ersten Mal mit Montessori in Berührung kam, mich konsequent und kontinuierlich mit ihr beschäftigt und habe danach also meine Ausbildung zur Montessori-Pädagogin begonnen. Und mittlerweile bin ich auch Dozentin für Montessori-Pädagogik und lebe und arbeite im Saarland, dort an einer kleinen, gemütlichen Montessori-Schule mit ganz vielen begeisterten Menschen. Selbst habe ich 5 Kinder und weiß also um die Rolle des Erwachsenen.
Super, Nicole, sehr schön. Ich finde es ganz toll, dass wir hier so in dieser Dreierrunde heute zusammen sind und uns diesem Thema der Erwachsenen in der Montessori-Pädagogik oder grundsätzlich in diesem Umfeld nähern. Einfach weil es da, auch wenn es immer ums Kind geht, ganz viel dazu zu reden gibt. Also es gibt ganz viel zu sagen, auch was Montessori selber dem Erwachsenen für eine Rolle zugedacht hat. Und ich überlege mir gerade, wo wir eigentlich am besten anfangen. Und vielleicht fangen wir an bei dem Punkt, dass es ja eigentlich um das Kind geht. Das Kind ist im Mittelpunkt. Aber damit das Kind im Mittelpunkt stehen kann, bedarf es von uns Erwachsenen, und da schließe ich uns jetzt einfach mal alle mit ein, ja, eine bestimmte Haltung, eine bestimmte Aufmerksamkeit für die Bedürfnisse des Kindes. Das seht ihr doch sicherlich beide auch hoffentlich.
Genau. Also eigentlich kommt es ja auf uns an. Obwohl wir nicht im Vordergrund stehen, weil das Kind bei uns ja im Mittelpunkt steht, kommt es trotzdem darauf an, wie meine Haltung der Pädagogik gegenüber und dem Kind gegenüber ist. Und die ist grundsätzlich immer positiv. Das hört sich auch sehr einfach an, ist es aber gar nicht. Wenn man genau hinschaut, muss man als Erwachsener sehr konsequent an sich arbeiten, um das wirklich gewährleisten zu können. Wir müssen uns auch kontinuierlich fragen, wie hilft mein Verhalten der Entwicklung des Kindes?
Also da geht es ja ganz schön schon sofort ans Eingemachte, würde ich mal sagen, ihr beiden. Weil wenn du sagst, Nicole, dass wir an uns selber arbeiten müssen, das ist ja so ein Punkt, da geht es um Selbstreflexion, da geht es darum, dass wir all das, was wir vielleicht so vordergründig als, ich nenne es jetzt mal absichtlich etwas provokativ, als schwieriges Kind oder Fehlverhalten von Kindern erstmal vielleicht so sehen und auch bewerten würden, ja letztlich nur was mit uns und unserem Verhalten zu tun hat.
Weißt du, es gibt, ich nehme mal ein Beispiel aus der Praxis, damit wir nicht ganz so ins Theoretische abdriften. Ich habe bei Montessori im Alltag, wo es ja nun vor allem um den Elternaustausch geht, also auch, es ist quasi eine Erwachsenengruppe, in der es um die Montessori-Pädagogik geht. Und da ist ganz, ganz oft das Thema, zum Beispiel, also eins meiner Lieblingsthemen, Loben in der Montessori-Pädagogik. Also, dass man die Kinder nicht auf klassische Art und Weise lobt. Und das ist für die allermeisten Erwachsenen eine unglaublich schwierige Sache, erstmal zu verstehen, was damit überhaupt gemeint ist und das dann aber auch umzusetzen. Und dieses, wenn ich sage, man muss sich immer wieder annähern und auch wir Pädagogen müssen immer wieder gucken, wie kann man auf verschiedene Dinge reagieren, das meint es eigentlich. Also man muss schauen, dass man die eigenen Erfahrungen nicht mischt mit dem, was das Kind jetzt gerade oder was man für das eigene Kind mit Hilfe der Montessori-Pädagogik umsetzen möchte. Und das ist für mich ein ganz klassisches, praktisches Beispiel, wo es darum geht, sich selber zu reflektieren und immer wieder an sich selber zu arbeiten und zu überlegen, wie kann ich das jetzt machen, ohne eben in so eine klassische Lobhudelei reinzukommen.
Ja, also das ist so die Frage dann, wie kann ich an mir arbeiten als erwachsener Mensch? Und Maria Montessori gibt uns ja da eine Reihe von Hilfsmitteln an die Hand, auch wenn sie ja manchmal in ihren Texten auch ein bisschen schimpft über die Pädagogen und die Erwachsenen und sie ja selber so, was ihre Biografie betrifft, ja auch Schwierigkeiten hatte eigentlich mit Erwachsenen. Also wie sieht das dann aus? Ich stelle das jetzt einfach mal in den Raum. Was sagt Dr. Montessori dazu? Wie sollen wir uns als erwachsene Menschen Kindern und Jugendlichen gegenüber verhalten? Welche Antworten hat sie da für uns parat?
In Bezug auf die Eltern hätte ich da noch eine Idee, ja, wie wir das vielleicht veranschaulichen können oder beziehungsweise wie die Erwachsenen das zu Hause einfach mal testen können mit dem Lob, wie sich das anfühlt für das Kind. Wenn sie sich jetzt das so vorstellen, also wenn die Erwachsenen sich das jetzt mal zu Hause so vorstellen, dass sie ihren Partner während des Geschirrspülens begleiten, ja, und kontinuierlich diesen Partner bestärken, während er Geschirr spült. Also man wird nicht selbst aktiv, man steht daneben und sagt, oh, wie toll du dir das Glas in der Hand hältst. Das machst du aber wirklich gut. Du hältst dieses Glas aber super in der Hand. Und wie ordentlich du jetzt mit dem Lappen das Glas sauber wischst, das ist ja unglaublich. Das ist ja super. Du machst das so toll. Und man muss das übertreiben, ja, sonst kommt das ja beim anderen nicht so an, wie man das auch beim Kind machen würde. Und am Schluss darf man eins auf gar keinen Fall vergessen, falls man es bis dahin geschafft hat vom Partner aus, klatschen. Am Schluss muss die Tätigkeit auf jeden Fall beklatscht werden. Und dann nehmen Sie Abstand davon. Dann müssen die Erwachsenen einen Schritt zurücktreten und sich vorstellen, und dass sich erinnern, wann in dieser ganzen Situation sie sich ernst genommen fühlten. Ich glaube, das ist eine gute Übung, um zu verstehen, was passiert. Und wenn das irgendwann ausbleibt, das Lob zwischendrin und die Bestätigung, die Bestärkung, dieses ständige Gespräch, dann fehlt's. Dann guckt auch wirklich derjenige, der spült, irritiert. Probiert es einfach mal aus.
Ich bin ja noch dafür, den Bonbon am Schluss nicht zu vergessen oder den Aufkleber oder sowas.
Das ist auch schön. Das ist auch schön. Eine schöne Idee, die werde ich in Zukunft auch anbringen.
Du hast total recht. Es ist genau diese Situation. Und das führt uns ja dahin, dass wir uns nicht nur selber reflektieren müssen oder sollten, können, dürfen, sondern einfach auch überlegen, durch was kann man das ersetzen? Ja, also es geht eben darum, dass man viel aufmerksamer schaut, an welchen Stellen und in welchem Umfang braucht mein Kind, sag jetzt mal das Kind, Unterstützung und Bestätigung und auf welche Art und Weise kann man das auf Augenhöhe einfach weitergeben, sodass dieser Effekt ausbleibt, den du jetzt gerade beschrieben hast, dass da jemand steht wie Fifi und versucht irgendwas, also etwas zu tun, um dem anderen zu gefallen oder sowas. Ja? Also da gibt es ja ganz viele verschiedene Level von was löst Lob, also dieses völlig übertriebene klassische Lob eigentlich bei dem Gegenüber aus.
Genau, und anhand von dem Beispiel könnte man es ja jetzt auch ändern. Ja? Man kann ja, wenn ein Kind im Alter von 0 bis 3 beim Geschirrwaschen helfen möchte, dann rückt man ihm halt einen Stuhl zurecht. Ja? Und dann lässt man es teilhaben. Dann begleitet man seine Tätigkeit ja auch noch mit Worten, aber nicht mit übertriebenen Worten. Konkret, kurz. Wir halten das Glas ins Wasser. Ja, wir wischen mit dem Lappen durch das Glas. Sowas, ganz normale Sachen. Und am Schluss bewundern wir das Glas. Jetzt ist unser Glas wieder schön sauber. Wir können es zurück in den Schrank stellen. Ende. Ja? Und die Bestätigung des Kindes, dass es wirklich dieses Glas sauber gewischt hat und das dafür gesorgt hat, dass es wieder in den Schrank kann, reicht vollkommen. Kind im Alter von 3 bis 6 bietet seine Hilfe an oder wir fragen, ob es helfen kann, je nachdem, je nach Situation. Das Kind wischt das Glas, kann es ja mittlerweile schon sauber, ja, spült es also ordentlich, wischt es sauber, stellt zurück in den Schrank. Und dann müssen wir diese Tätigkeit honorieren, indem wir uns bedanken. Das ist ja, es hat uns unterstützt. Dann können wir wirklich ehrlich sagen, danke für deine Hilfe, das hat mir jetzt sehr geholfen. Wir sind viel schneller fertig geworden. Puppertiere wird spannend. Ja, dann geht das vielleicht nicht mehr so. Ja, die kommen jetzt vielleicht nicht unbedingt von selbst und sagen, nee. Oh, soll ich die Gläser spülen? Ja.
Nee, da braucht es was anderes und da braucht es Lob. Also Maria Montessori sagt interessanterweise, dass genau an der Stelle bei den Jugendlichen ist Lob total wichtig. Allerdings eben kein Lob im Sinne von, du bist toll oder ey, du bist ja ein super Kerl oder ein tolles Mädel, sondern dass es schon auch so begleitet wird, sprachlich natürlich an die Sache gebunden, dass es da an die Tätigkeit, an das Ergebnis, wie auch immer. Das brauchen Jugendliche schon sehr differenziert. Das ist total wichtig. Was mich aber jetzt interessiert, weil wir sprechen jetzt viel übers Loben, wie ist denn grundsätzlich unsere Haltung dem Kind gegenüber, weil das, was du auch gerade beschrieben hast, auch mit dem Beispiel und so, das bedeutet ja einen totalen Paradigmenwechsel in unserer Sprache. Also ich weiß von mir selber, wenn ich so spreche mit meinem Enkelkind oder wenn ich mit meinen Kindern drüber gesprochen so gesprochen habe früher, als sie kleiner waren, dann habe ich die Rückmeldung gekriegt, du bist aber streng oder das ist ja komisch, wie du mit deinem Kind sprichst, weil wir sind ja gewöhnt, alles Mögliche zu fragen. Ja, so, magst du jetzt was essen vielleicht? Oder sollen wir draußen spazieren gehen? Was hältst du davon, wenn wir jetzt gemeinsam den Tisch decken? Also das ist etwas, dass der Common Sense ist eigentlich, dass Erwachsene so mit Kindern sprechen.
Ja. Genau, und bitte, sagen die auch noch immer. Kannst du mir das bitte geben? Aber wenn das Kind dann Nein sagt, ist man sauer.
Ich finde, es ist ja auch einfach wichtig zu überlegen, was überträgt Sprache eigentlich, ja? Und viele verwechseln, glaube ich, viel Reden mit Liebe und Aufmerksamkeit. Ja, also die denken, je mehr ich rede und je mehr ich da jetzt sozusagen das Kind in Worte packe, ich möchte das jetzt so nennen, um bei dem Bild zu bleiben, je mehr ich das Kind in Worte einwickel und es damit beriesel, desto mehr zeige ich, wie sehr ich es liebe und wie sehr ich es unterstütze. Und ich glaube, da ist es ganz, wichtig anzusetzen und zu überlegen, wie man das stattdessen machen kann. Und zwar, dass es eine liebevolle, konstruktive Hinführung zur Selbstständigkeit ist. Und das bedeutet, und ich nehme es jetzt mal voraus, dass wir versuchen in der Montessori-Pädagogik einfach bedachter die Worte zu wählen, uns im Fall des Falles auch in der Interaktion etwas zurückzuhalten und einfach mehr zu beobachten und mehr dann zu unterstützen, wenn es auch wirklich unserer Hilfe bedarf, weil das Kind vielleicht irgendwo nicht rankommt. Und für das Kind ist es wichtiger zu erfahren, dass es in Situationen, wo es etwas nicht kann, unsere Unterstützung hat, als dass es permanent, ich sag's mal, zugequatscht wird.
Maria Montessori sagt dazu beispielsweise, die beste Anweisung ist diejenige, welche die wenigsten Wörter verwendet, die für die Aufgabe ausreichen.
Schlaue Frau, also, ne?
Ja, schlau, schlau. Einfach mal viele unnötige Wörter weglassen. Der Erklärbär muss quasi einpacken in dem System, das ist halt nun mal so. Dafür dürfen wir uns aber in einer ganz neuen Sprache üben, indem wir auf die Wörter nicht und nein verzichten.
Und ich möchte aber nochmal sagen, dass weniger Worte nicht bedeuten, dass man das Kind weniger liebt oder weniger Zuneigung zeigt oder weniger Wärme gibt. Also es ist auch immer was, das ist immer wieder so ein Argument, das mir begegnet, gerade in der Diskussion um die Wortwahl, ja, das heißt, ja, aber dann gebe ich meinem Kind nicht die Wärme, die es braucht und so weiter. Und ich glaube, da einen Weg für sich selber zu finden und sich diesem Thema wenigstens anzunähern, ist so das Ziel. Der Weg ist das Ziel, so wie oft im Leben.
Ja, und ich glaube, wenn die Erwachsenen sich darin versuchen, das Wort nicht aus ihrem Wortschatz zu streichen, dann werden sie merken, oder alle werden es merken, dass man sehr viel genauer formulieren muss. Und man muss dem Gegenüber zugewandt bleiben. Also man ist darauf angewiesen, dem Gegenüber mitzuteilen, was man von ihm möchte und nicht, was man nicht möchte. Das ist natürlich für uns ganz schwer, weil ganz oft sagen wir, halt den Teller nicht schief, ja? Lauf nicht durch den Raum. Weil kein Mensch sagt das irgendwie positiv. Wir sind das so gewohnt. Man hat uns das anerzogen und wir haben es einfach beibehalten. Das ist immer in unserem Sprachgebrauch. Wenn wir aber sagen, trag den Teller vorsichtig, dann habe ich trotzdem das inhaltlich das Gleiche gemeint, ist aber für das Kind positiv ausgedrückt und ihm eine Handlung offengelegt, die er es nachgehen kann. Wenn ich zu ihm sage, geh leise durch den Raum oder wir gehen leise durch den Raum, dann kann es tun, was ich gesagt habe. Wichtig ist, dass wir dem Kind immer positiv zugewandt sind, mit ganz viel Liebe im Herzen. Ja, das ist das, was sie von uns verlangt. Das Kind immer liebevoll anzugehen.
Absolut, du hast es so schön gesagt, so ist es. Und ich möchte auch nochmal anmerken, dass wenn man es positiv formuliert, also wenn man sich wirklich Gedanken darüber macht, das ist natürlich, das geht nicht von jetzt auf gleich, weil, wie du schon gesagt hast, die allermeisten von uns sind anders erzogen. Wir haben das anders erfahren und das ist anders eingeschlitten. Und trotzdem, wenn man sich darauf versucht einzulassen und Stückchen für Stückchen einfach merkt, in welchen Situationen könnte man das jetzt das nächste Mal vielleicht irgendwie anders formulieren, dann merkt man auch, dass die Kinder verstehen, was man von ihnen möchte. Ja, es gibt ganz oft Situationen, ihr als Mütter von mehreren Kindern auch habt da hinreichend Erfahrung mit, dass wenn ich nicht genau formuliere, dass das Kind, also ich möchte gerne, wenn wir beim Teller bleiben, das soll nicht umkippen, es soll nicht runterfallen und so weiter. Und wenn ich dem Kind an die Hand gebe, so wie du es gesagt hast, halte ihn vorsichtig, damit nichts runterfällt und so weiter, dann ist das für das Kind einleuchtend. Wenn du sagst, das, ja, also wenn man dem Kind jetzt was an die Hand gibt, nicht den Teller fallen lassen, dann weiß das Kind in dem Moment überhaupt nicht, was ich von ihm will und lässt den Teller im Zweifel Zweifelsfall fallen, weil es einfach total in seiner Aktion eingebremst ist und versucht zu verarbeiten, was ich ihm jetzt eigentlich gerade gesagt habe. Kinder verarbeiten anders als Erwachsene.
Erschwerend kommt auch noch hinzu, dass neurowissenschaftlich ja, bewiesen ist, dass diese Wörter gar nicht im Gehirn ankommen. Also jedes Mal, wenn du nicht Nein und Kein benutzt, dann benutzt du die eigentlich gar nicht. Also dein Unterbewusstsein sagt, oh, kann ich nicht. Also hast du dem Kind eigentlich gesagt, statt halte den Teller nicht schief, hast du zu ihm gesagt, halte den Teller schief. Ist doch gemein, ja? Das sagen wir dem auch noch was Falsches.
Das wollte ich gerade sagen, das ist nämlich gar nicht im Zweifelsfall so, sondern das ist garantiert so. Ich habe das neulich erst wieder erlebt, wir saßen am Tisch mit unserem Enkelkind und der Opa, mein Mann, sagt zu ihm, pass auf, dass dir die Gabel nicht runterfällt. Was passiert? Er schiebt die Gabel so, dass sie runterfällt. Weil er hat wirklich gehört, schieb die Gabel runter. Und das hat er halt dann gemacht. Ist doch logisch. Also krass. Ich musste dann schon sehr lachen, weil es ja prompt, sofort kam das. Ja, ich wollte noch mal auf diesen Punkt oder auf einen ein bisschen anderen Punkt noch eingehen, weil wir sehr im Detail sind und die Sprache ist ja ein Ausdruck eigentlich von dem, was unsere innere Haltung ausmacht. Also zum einen brauchen wir Kenntnis darüber, so wie Nicole, du gerade gesagt hast, dass neurowissenschaftlich dies und jenes bewiesen ist. Wir haben Maria Montessoris Literatur. Aber so diese Haltung, die dann zu dieser Sprache führt, das ist ja, braucht ja eigentlich noch eine andere Vorbereitung. Also wenn ich jetzt an der Schlüsselsätze der Montessori-Pädagogik denke, dem Leben helfen, dann ist das ja noch wesentlich umfassender und hat auch was mit mir als Mensch zu tun, weil da, also da ist ja ein ganzer Kosmos an einer inneren Haltung oder an einem Menschenbild auch vorhanden. Also wie sehen wir Entwicklung? Ist alles, sind wir in der Lage als Eltern oder auch Pädagogen wirklich die Umgebung so vorzubereiten, dass das Kind absolut und unbedingt im Zentrum unseres Tuns und Handelns steht. Maria Montessori spricht ja sogar davon, dass wir dem Kinde dienen sollen. Also die benutzt ja auch solche Begriffe, die fast schon spirituell sind. Was sagt's denn ihr dazu?
Ja, ne? Ich weiß, dass das generell oft dazu führt, dass alle aufstöhnen und die Augen rollen. Wenn das sind, glaube ich, aber trotzdem auch wirklich Sätze, die Hintergrundinformationen brauchen. Ja, also da gibt es ganz viele Dinge, die es noch weiter dazu zu sagen gibt. Und also ich finde, Montessori ist nicht selbsterklärend unbedingt. So viel meine
Mit
Meinung.
Mit Sicherheit nicht. Das glaube ich auch nicht. Das ist auch nichts für schwache Nerven. Also weder das noch das, also nichts davon. Ja? Das ist wirklich Arbeit, sich darauf einzulassen und sich seiner selbst bewusst zu werden. Weil darum geht es ja. Ja, und es geht auch darum, an seinen eigenen Fehler zu wachsen. Jeder von uns hat die ja Gott sei Dank gemacht, sonst wären wir nicht da, wo wir sind. Aber zum Beispiel sagt sie, helft niemals einem Kind bei einer Aufgabe, bei der es das Gefühl hat, es alleine schaffen zu können. Und das sagt sie in Bezug auf 0- bis 3-jährige Kinder. Da können wir jetzt mal selbst in Demut verfallen, ja, weil das ist ja auch das, was sie von uns will. Und überlegen, wann wir es doch jedes Mal wieder tun.
Dasselbe gilt übrigens auch für die Jugendlichen. Es ist genau der gleiche Satz.
Genau. Weil das die gleiche, also von der Entwicklung her, jetzt müssen wir die Jugendlichen, die können wir nicht so schlecht machen, aber die Umbauphase des Gehirns, ja, ist die gleiche wie die Aufbauphase.
Ich finde, das übrigens ist kein Schlechtmachen. Laura und ich haben ja dazu einen sehr ausführlichen Podcast gemacht, wo es darum ging, eine Lanze zu brechen, für diese, ich sage jetzt mal, am wenigsten verstandene Entwicklungsphase der Kinder oder der Jugendlichen. Und ich finde, es ist ganz essentiell, genau das, was du gerade gesagt hast, zu begreifen, dass dass in einer gewissen Altersspanne die Möglichkeiten zu reagieren und überhaupt sich auszudrücken, wieder der Altersspanne der kleinen Kinder ähnelt. Ja, das ist doch für uns Erwachsene ein ganz wichtiger Punkt, um richtig zu agieren und kommunizieren mit unseren Jugendlichen.
Naja, und es wird eigentlich in der Pubertät total deutlich, wo wir unsere eigenen Baustellen haben als erwachsene Menschen. Und da ist es, da darf man echt überhaupt kein Weichei sein, wenn man mit Jugendlichen zusammenlebt. Da fängt, also wenn man seine Arbeit an sich selbst und die Bewusstwerdung bezüglich dessen, was man eigentlich macht, wenn man mit Kindern und Jugendlichen arbeitet oder auch lebt, wenn man da seine Hausaufgaben noch nicht gemacht hat bis dahin, dann wird man regelrecht aufgefordert von den Jugendlichen. Also wir nennen das ja Triggerpunkte, ne? Wenn dann ein Jugendlicher vor uns steht und irgendeinen Satz loslässt und man merkt, innerlich kommt man in Wallung, dann ist es genau der Punkt, auf den man schauen muss. Dann muss man halt nochmal Geld ausgeben für einen Therapeuten oder man hat eine gute Freundin oder wie auch immer und kann sich genau diesen Punkt anschauen und braucht natürlich eine Strategie, irgendeine Methode, was weiß ich, tief Luft holen, bis 10 zählen, sagen, im Moment mal kurz, ich weiß jetzt nicht genau, wie ich auf deinen Satz da reagieren soll, junger Mann, junge Frau, ich muss jetzt einfach mal kurz aus dem Raum gehen oder so. Also da gibt es ja viele, gibt es ja auch Literatur darüber, da kann man nachlesen. Auch von Maria Montessori natürlich, jede Menge. Also das ist so, also da geht es dann richtig ans Eingemachte.
Aber ich sag dir was, Laura, sorry Nicole, ich glaube, du willst auch was sagen, aber apropos Triggerpunkte und sich angegriffen fühlen, ich erzähle dir was. Es wird ja immer empfohlen, man soll Montessori-Literatur, Originalliteratur lesen und das habe ich vor vielen Jahren angefangen und das erste Buch, was mir in die Hände gefallen ist, war Kinder sind anders. Ja, und da geht es ja um jüngeren Kinder. Und ich hatte zu der Zeit auch ein junges Kind und ich habe angefangen, das zu lesen und ich habe mich nur angegriffen gefühlt. Also Maria Montessori schimpft ja ab und zu auch wirklich wie ein Rohrspatz über die Erwachsenen oder den Erwachsenen. Und ich habe mich, das ist mir so nahe gegangen, dass ich dieses Buch weggelegt habe und erst nach 2 Jahren wieder in die Hand genommen habe, als ich ein bisschen über dieser Sache drüber stand. Ja, und so viel dazu. Also man muss auch wirklich bereit sein, wenn man sich mit der Montessori-Pädagogik beschäftigt, beziehungsweise mit diesem kompletten visionären System von Maria Montessori, da muss man auch wirklich bereit sein, da sich selber, ja, sagen wir mal, nicht ganz so ernst zu nehmen oder auch sich nicht so angegriffen zu fühlen.
Ja, man muss ein bisschen Abstand nehmen, ja. Ich habe ja auch schon 2-mal Pubertät bei Kindern überlebt, also bei eigenen, bei anderen ist das ja nicht so schlimm, das ist ja, das überlebt man ja locker, aber Pubertät bei eigenen Kindern überleben ist ja nochmal eine andere Hausnummer. Ich würde jetzt mal sagen, sie sind jetzt aus der Pubertät. Ja, es ist jetzt alles gut, aber ich weiß auch jetzt, dank dieser Zeit, was bei den 3 jungen Kindern anders laufen wird. Gott sei Dank wusste ich das auch schon vorher und konnte mich üben. Denn dieses herausfordernde Verhalten, das gibt es in allen Altersstufen. Das ist ja nicht nur das Kind, das in die Pubertät kommt oder sich darin befindet. Das zeigt uns ja jedes Kind hin und wieder einmal und das zeigt es nun mal leider auch deshalb, weil wir uns irgendwann ungünstig verhalten haben. Da müssen wir jetzt mit leben. Wichtig ist, wie kommen wir da wieder raus? Und dann so Sätze anzunehmen wie, dass wir das unerwünschte Verhalten ignorieren und Störungen aber sofort unterbinden, das muss man auch mal mit Leben füllen. Das ist ja nichts, was man einfach mal so macht. Damit hat man sich in seinem bisherigen Leben als Mensch, bevor man Eltern wurde, gar nicht auseinandergesetzt. Ja? Wie unterbinde ich denn störende Verhaltensweisen oder unerwünschte Verhaltensweisen? Wie ignoriere ich die, wenn die plötzlich auftreten, weil ich irgendwann zwischendrin mal einen Fehler gemacht habe? Das geht ans Eingemachte für erwachsene Menschen.
Und um das nochmal jetzt direkt hinten anzuschließen, es ist auch nicht möglich, fehlerfrei zu leben. Ja, fehlerfrei vorzuleben ist erst recht nicht möglich. Also es gibt, wird diese Situation für alle geben, für alle Eltern und auch alle Pädagogen wird es diese Situation geben, weil niemand von uns perfekt ist. Und egal wie viele Diplome man hat und wie sehr man, egal was für eine spirituelle Stufe man erreicht hat, diese Dinge wird es immer geben. Und da geht es darum, die Lösungswege zu finden und nicht zu sagen am Ende, oh, das hätte ich mal lieber, natürlich sagt man, im besten Fall, das hätte ich nicht gemacht, aber man kann es nicht
Genau,
verhindern.
aber dann muss man, und jetzt heißt es einfach, gibt es tatsächlich eine Lösung dafür, wie wir uns dann verhalten? Und die gibt es ja. Also, wie gesagt, Maria Montessori hat sie uns geliefert. Ja? Sie ist nur nicht einfach. Denn unerwünschte Verhaltensweisen ignorieren, ja, das kostet viele Nerven. Ja, das kostet Nerven und Ausdauer. Denn es das heißt, dieses Verhalten, wenn es unerwünscht ist, muss es wirklich konsequent ignoriert werden. Wenn dann jemand eine halbe Stunde neben mir steht und 300.000 Mal meinen Namen sagt, dann muss ich es durchziehen. Wenn ich nämlich nach 30 Minuten dann sage, was ist denn? Fangen die 30 Minuten quasi von vorne an. Ich habe dann das unerwünschte Verhalten verstärkt, wollte ich ja nicht Schulze ignorieren. Also es ist echt viel Arbeit und es ist etwas, wo ich sage, da muss niemand alleine durch. Da kann man sich austauschen und das solltet ihr auch. Also man soll wirklich das nutzen, dass man ein Netzwerk hat, auf ein Netzwerk zurückgreifen kann. Das heißt über die verschiedenen Dinge, die wir jetzt ja auch auf Facebook, ja, also eure Gruppen auf Facebook beispielsweise. Man kann sich austauschen, man kann sich Hilfe holen, man kann sich informieren und beraten lassen, auch in den Einrichtungen, überall.
Absolut. Und ich möchte noch mal einen Satz herauspicken, den du gesagt hast und den vielen schönen Sätzen, dass die Montessori-Pädagogik keine einfache Lösung bietet, ja? Und das, glaube ich, ist so ein essentieller Satz. Es geht nicht darum, für uns Erwachsene eine Situation zu schaffen, besonders wenn es um die Selbstständigkeit der Kinder geht und so weiter, dass für uns mehr Ruhe und mehr Komfort, sage ich jetzt mal, dabei rausspringt. Nein, im Gegenteil. Mein Kind auf Augenhöhe, meinen Kindern oder meinem Kind auf Augenhöhe zu begegnen und versuchen, ihm selbstständig Erfahrung und Lernwege zu ermöglichen. Das bedeutet ganz viel. Ja, ganz viel Zeit, die man dafür opfern muss, ganz viel Geduld, ganz viel Willen zu beobachten und zur Selbstreflexion. Also, wie gesagt, eben, es ist nicht der einfache Weg, es ist nicht der schnelle Weg und es ist auch nicht die, ja, es ist auch nicht der Königsweg, der goldene Weg, der einem vor einem ausgerollt wirkt und man geht den und danach ist alles ganz toll, sondern es ist einfach ganz viel Annäherung und ganz viel, ja, ganz viel Energie, die man da einbringen muss.
Also wenn ich euch beiden jetzt so zuhöre, ich habe jetzt da gerade ganz viel drüber nachgedacht, was ihr so sagt und habe mich versucht, mal so in die Situation zu versetzen, wie es mir gehen würde, wenn ich das hörte, was wir jetzt gerade so miteinander gesprochen haben, als junge Mutter oder als Mutter von Schulkindern oder wie auch oder Jugendlichen. Da gibt es ja dann manchmal solche Sätze, die gesagt werden, wie, ja, wir sind ja auch ohne Montessori groß geworden. Ja, aus uns ist ja auch was geworden. Aus mir ist ja auch was geworden. Und ich kann auch sagen, dass ich ein selbstständiger Mensch bin und so weiter und so fort. Also, dann würde ich mir die Frage stellen, und das tut ihr als Zuhörerinnen und Zuhörer ja vielleicht auch, warum überhaupt? Warum diesen Wahnsinnsaufwand? Welchen Zweck hat das, wenn Generationen von Kindern ja auch irgendwie groß geworden sind und aus denen ist was geworden? Warum also?
Ja, du sagst es ja, irgendwie, ne? Irgendwie hat das hingehauen. Und trotzdem, wenn wir haben ja jetzt über verschiedene Situationen gesprochen, die wir Erwachsene so mit uns rumtragen und die wir auf unsere Kinder dann rein aus Gewohnheit übertragen und wo wir aber merken, dass das nicht so eine optimale Ausgangslage war, ja. Und wenn wir alleine mal das nehmen, was in ein, würde ich sagen, gar nicht so riesigen Teil ausmacht, der Montessori-Pädagogik, nämlich das Material, und trotzdem ein sehr wichtiger ist. Wenn du siehst, wie junge Kinder auf eine natürliche und wunderbare, intuitive Art und Weise Fächern begegnen, wie Mathematik, wie Sprache, wie alle diese Dinge, wie das eine positiv belegte Sache sein kann, da finde ich, das ist ein kleines Beispiel dafür, wie wichtig es doch ist, andere Wege zu gehen.
Ja, ich will auch, also ich will das auf jeden Fall und ich hoffe, alle Montessori-Pädagogen wollen das. Wir wollen ja selbstständige, denkende und überlegt handelnde Erwachsene nachher da haben. Ja, deshalb machen wir das ja. Weil wir denen auf den Weg geben wollen, was alles möglich ist. Das wollen wir ihnen mit auf den Weg geben. Und deshalb halten wir sie ja auch nicht künstlich klein, ja. Oder sagen, ja, jetzt ist aber die erste Schulwoche und heute lernen wir das, in dieser Schulwoche lernen wir das A. Ja, also wenn du ein Kinderhaus besucht hast, kommst du in die Schule und kannst das A bereits lange Zeit, weil du kannst schon lesen und schreiben. Und selbst wenn du in eine Montessori-Schule kommst, lernst du ja nicht das A am ersten Tag, ein Buchstabe. Sowas machen wir nicht. Ja? Wir nehmen das Kind als denkendes Wesen wahr, das in der Lage ist, Hindernisse zu bewältigen. Und genau so gehen wir mit ihm um. Wir geben ihm mehr, aber in kleineren Einheiten, intensiver, individueller. Wir gehen auf die Kinder ein. Wir schauen uns jedes einzelne Kind an. Aber wir geben ihm die Möglichkeit, die Welt tatsächlich zu erobern. Und zwar nach seinen Bedürfnissen, Empfindungen, nach seinen Interessen. Wir geben ihm Möglichkeiten. Und das soll es doch später auch tragen. Es soll doch Möglichkeiten sehen in allem, was es später tut. Es soll ein handelnder Erwachsener sein, der tatsächlich sich für die Menschheit und für sich selbst einsetzen kann. Nicht der irgendwie groß wird.
Ich sag mal, mein Lieblingsspruch, Montessori traut den Kindern nichts weniger zu als den Weltfrieden.
Oh, und danke, genau das war jetzt auch mein Gedanke.
Und das ist so. Und in den jetzigen Zeiten wichtiger denn je. Unsere Kinder sind die, die die Zukunft angehen, die die Zukunft gestalten. Und wenn wir denen die Möglichkeit geben, zu selbstbewussten, unabhängig handelnden und denkenden Menschen so groß zu werden und so in die Gesellschaft hinaus gehen, ja, und diese Werte weitertragen, dann haben wir vielleicht tatsächlich noch irgendeine Chance, dass das mit der Zukunft was wird.
Aber wir kommen auf jeden Fall der Nation Unica näher. Ja. Und wenn wir es nicht tun, nicht. Wir müssen es tun, damit es überhaupt eine Chance hat.
Ja, also da stimme ich euch jetzt total zu. Das war natürlich auch mein Gedanke. Das geht einfach um den Weltfrieden. Das sagt sie ja quasi, also gefühlt in jedem zweiten Satz. Das ist, ja, natürlich geht's, also ich finde das immer so schwierig zu beschreiben. Ich weiß nicht, wie es euch geht. Es geht um das Große und es geht um das Kleine. Das ist ja auch ein Montessori-Prinzip. Also das Ganze und das Detail. Das heißt, um das Ganze zu erreichen, müssen wir im Detail wirklich so exakt sein und so genau sein. Damit will ich sagen, dass wir wirklich uns als Eltern, wenn wir Eltern werden, wirklich darauf vorbereiten, was erwartet uns da? Was bedeutet das? Wie viel Zeit brauchen die Kinder von uns Erwachsenen? Wie sieht, soll die vorbereitete Umgebung aussehen? All diese Dinge, machen total Sinn, wenn man sich im Vorfeld damit beschäftigt. Weil wenn ich Arzt werden möchte, dann bin ich es auch nicht einfach nur Arzt nach 9 Monaten Wartezeit und dann entscheide ich, ich bin jetzt Arzt, sondern ich muss so und so viel Semester studieren, bis ich dann Ärztin bin. Und dass wir dass wir den Eltern nicht die Möglichkeit geben, auch als Gesellschaft, dass sie das auch lernen, von Anfang an, die eben ihre eigenen Themen aufzuarbeiten, damit sie wirklich Teil der vorbereitenden Umgebung sind, dass sie vorbereitete Erwachsenen sind. Und ich hätte mir das als selber als Mutter total gewünscht. Ich habe es aber nicht irgendwie keine Möglichkeit gesehen. Ich kannte Maria Montessori und ihre Pädagogik überhaupt nicht, als ich schwanger geworden bin mit dem ersten Kind. Und also auf der einen Seite möchte ich jetzt damit sagen, ich habe großes Verständnis für viele Eltern und auch erwachsene Menschen, die mit Kindern und Jugendlichen zu tun haben, wenn sie so und so mit denen halt umgehen, wo wir jetzt als Montessori-Menschen sagen würden, na ja, könnte man auch anders machen, habe ich gleichzeitig riesiges Verständnis dafür, weil woher sollen sie es wissen? Und auf der anderen Seite dann, wenn ich dann sage, ja, es geht um den Weltfrieden, wenn wir mit Kindern so sprechen, wie wir das heute auch in dem Gespräch formuliert hatten und Beispiele gegeben haben, dann langen sich ja auch manche an den Kopf. Was hat denn das mit dem Weltfrieden zu tun, oder? Das habt ihr auch schon mal erlebt, sicher.
Ja, aber grundsätzlich gibt es ja nichts, was man nicht schon erlebt hat. Ich werde auch immer noch gefragt, wenn ich zum Seminar komme, ob wir unsere Namen tanzen. Dann sage ich immer, nee, das ist die andere Fraktion. Und so, ne? Also, ja, aber es gibt, je mehr man sich damit beschäftigt, und das wollen wir ja auch eigentlich sagen, hast du eben gesagt, Laura, haben wir ja jetzt über die ganze Folge über versucht zu vermitteln. Wenn man sich damit beschäftigt und sich auf dieses Thema einlässt, dann hat das nicht nur ganz viele positive Vorteile oder Benefits für unsere Kinder, sondern eben auch für uns selber. Und natürlich ist es das Allerbeste und Perfekteste, wenn man sich quasi schon vor der Geburt des Kindes darauf vorbereitet, was Elternsein bedeutet. Und trotzdem ist es ja auch immer ein mit den Kindern wachsen. Ja, also wir Erwachsenen, wenn wir uns darauf einlassen können und wollen, wachsen mit unseren Kindern. Und das finde ich eigentlich auch einen total wichtigen Aspekt, dass es im Grunde genommen nicht zu spät ist, ja. Also man kann anfangen, sich mit etwas zu beschäftigen und sich reinzudenken. Und dann, je mehr man voranschreitet, desto mehr kriegt man da auch das Gefühl dafür. Ja, also ich möchte das jetzt nicht so als so ein geschlossenes Ding darstellen. Aber es gibt ja auch heutzutage einfach ganz viele Möglichkeiten, die es vor 20 Jahren, sage ich jetzt mal, oder vor 15 Jahren so nicht gegeben hat. Egal, ob es jetzt die tollen Seminare von Blickpunkt Montessori sind, es gibt die Facebook-Gruppe Montessori im Alltag, es gibt so ganz viel Austausch und Angebote und Elternschulen. Das ist eben etwas, was sich auch geändert hat und was auch gerne noch mehr werden darf.
Sehr schön. Liebe Laura und liebe Nicole, ich finde das jetzt einen sehr guten Schlussaspekt, den du, Laura, damit noch reingebracht hast, ist, dass wir selber ja mitwachsen mit den Kindern. Und in diesem Sinne wünsche ich uns allen nach diesem sehr, er ging es sehr, so sehr emotionalen Gespräch, also ich bin jetzt da voll reingegangen in die Thematik, wünsche ich uns allen auf der einen Seite den Wunsch, dass wir uns erlauben, mit Kindern zu wachsen, dass wir den Mut haben, auch mit Kindern zu wachsen und dass wir eine innere Bereitschaft vorweg auf jeden Fall dafür entwickeln, dass wir die Kinder und die Jugendlichen in den Mittelpunkt unseres Handelns und Tuns stellen, sofern das auch manchmal praktisch vielleicht nicht möglich ist, aber zumindest von unserer inneren Haltung her. Danke euch beiden. Wollt ihr vielleicht noch einen Abschlusssatz sagen, etwas Wichtiges mitgeben, ein Fazit, wie auch immer, bevor wir das jetzt diese Podcast-Folge beenden, die wirklich wieder sich voll in die Länge gezogen hat, aber wie im Fluge vergangen ist.
Ich hoffe, dass alle Menschen mutig genug sind, den Weg auszuprobieren. Ja, es braucht nicht viel. Ihr braucht zunächst kein Material. Ihr braucht nur euch. Euch und euren Mut.
Und dann ist der Weltfrieden möglich. So, ich würde sagen, wir belassen es dabei und ich freue mich auf die nächste Folge und bedanke mich auch ganz herzlich bei dir, Nicole, dass du so viel Emotion mit eingebracht hast, so viel Wissen auch, so viel Hintergrundwissen. Bei dir, Laura, bedanke ich mich sowieso. Und ja, wir sagen Tschüss, bis zum nächsten Mal bei Montessori Talk.
Ciao, bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Vielen Dank, dass du unsere aktuelle Folge bis zum Ende angehört hast. Wir hören uns wieder in 14 Tagen. Immer sonntags kommt die neue Folge. Bis dahin bleibt ein bisschen Zeit für dich, vielleicht noch ein bisschen mehr über unsere Arbeit, über unsere Projekte oder auch über unsere Personen zu erfahren. Dazu packen wir alle weiteren Infos in die Shownotes. Das heißt, hier im Beschreibungstext von der Folge könnt ihr unsere Homepages, unsere Social Media Links und so weiter abrufen. Ich sage aber auch nochmal, Laura und Cosima machen zusammen Blickpunkt Montessori. Lisa Popp macht The Montessori Kurs und Laura Wittinger macht Montessori im Alltag. Ihr könnt diesen Podcast liken, teilen, weiterempfehlen und wir freuen uns auf das nächste Mal und das nächste Themengebiet. Bis dahin!